Hallo Tui, jetzt mal ehrlich. Wie könnt ihr ruhigen Gewissens eigentlich noch Flugreisen anbieten? Warum tut ihr das uns und unseren Nachkommen an? Denn alles, was ihr da angeblich an Reduktionen umsetzt, ist doch nur Augenwischerei. Das Fliegen kann gar nicht umweltfreundlicher werden. Ihr solltet also auch Abstand davon nehmen und nicht Tausende dazu animieren, um die Welt zu fliegen. Liebe Grüße, Katja.
Emissionen beim Reisen, das ist ein super wichtiges Thema, weil wir alle wollen ja weiter in den Urlaub fahren. Und um an schöne Destinationen zu kommen, brauchen wir ziemlich oft Flugzeuge. Also lasst uns das Thema doch einfach mal genauer angucken.
Da sind wir dran, oder? Ein TUI-Podcast über Nachhaltigkeit und die Zukunft des Reisens.
Ich bin's wieder, Rebecca. Ich habe letztes Jahr angefangen, bei TUI zu arbeiten. In diesem Podcast will ich herausfinden, wie TUI die Herausforderungen rund um Nachhaltigkeit wirklich angeht. Und zum Thema Emissionen im Flugverkehr will ich jetzt einfach mal bei jemandem nachfragen, der es wissen muss. Deshalb bin ich in einer TUI-Flymaschine. Wir fliegen heute von Teneriffa nach Frankfurt. Aber ich sitze nicht da, wo ich sonst immer sitze, bei all den Leuten hinten, also den Passagieren, sondern vorne im Cockpit. Ich sehe hier drin, 500 Knöpfe, Lämpchen, Schalter und vor dem Fenster ist krass blauer Himmel. Vor mir sitzen zwei Leute, die mich heute eingeladen haben. Der Pilot und der Co-Pilot. Toni Schweigert, das ist der Co-Pilot bei diesem Flug, der will heute gerne mit mir über Nachhaltigkeit sprechen. Erstmal, hi Toni, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo, gerne.
Hast du überhaupt Zeit? Weil du fliegst ja im Flugzeug gerade.
Absolut. Ne? Wir sind aber zum Glück ja hier vorne zu zweit.
Okay. Fangen wir auch da mal von vorne oder eigentlich von hinten an. Das Wichtige ist ja, bis 2050 will TUI klimaneutral sein. Und 2050, das klingt erstmal sehr, sehr weit weg. Deswegen gibt es Zwischenziele. Die sind validiert von der Science-Based Targets Initiative, SBTI in kurz. Und das Zwischenziel, das ist bis 2030. Da wollen wir die CO2-Emissionen um 24% senken. Im Vergleich ist das alles zum Basisjahr 2019.
Ja.
Jetzt haben wir 2025. Wie sieht's denn aus? Wie sind wir dabei? Sind wir on track? Sind wir da dran? Erreichen wir das? Das ist ja das Wichtige.
Erreichen wir das? Das ist wirklich eine gute Frage. Wir sind on track. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sehen, dass wir Ziele erreichen. Wir haben jetzt knapp 7% dieser Ziele erreicht. Das liegt natürlich auf dem Weg zu 25% in den nächsten Jahren recht gering. Und ich traue mich kaum, das sagen zu müssen, aber es hat tatsächlich externe Gründe, warum wir noch nicht da sind, wo wir gern sein.
Oh, das finde ich immer, also das finde ich so schwierig. Ich komme ja von der Umweltorganisation und da hat mich gestört. Ich habe immer nur gesagt, oh, die Wirtschaft muss was machen, die müssen was machen. Und dann bin ich zur Tour gekommen und jetzt sagst du mir, die anderen müssen was machen. Was haben wir denn schon? Du hast gesagt 7% ungefähr, das ist ja schon mal ganz okay. Mit was haben wir das denn so, was sind denn da die Methoden, den Flugzeug ein bisschen besser fliegen zu lassen?
Was wir identifizieren konnten in den letzten Jahren in diesem Strebens, klimaneutral zu werden und auch diese Branche und das, womit wir uns beschäftigen, nämlich Menschen in Urlaub befördern zu können und wieder nach Hause, dass wir da unseren Beitrag zu leisten können, ist tatsächlich ein Technologiewandel, der stattfinden muss, um beziehungsweise ob des Wissens, dass wir in diesem Prozess einfach noch weiterhin fossile Brennstoffe verbrennen müssen. Das heißt, wie können wir das so machen und so gestalten, dass wir entweder weniger Treibstoff verbrennen auf dem Weg dahin, idealerweise anderen Treibstoff. Das können wir nicht machen. Deshalb sind wir hier vorne weder ausgebildet, noch haben wir die Ingenieure und das Know-how, das ändern zu können.
Also
das ist
eine
Industrie. Das ist wir als TUI, genau.
Ja.
Das ist ein Industrieproblem, das natürlich jetzt den Flugzeug- und TriebwerksherstellerInnen zugeschrieben wird, da nach vorne zu pushen. Was wir machen konnten und was wir auch regelmäßig tun, ist natürlich, dass wir schauen, können wir unsere Verfahren dahingehend ändern, dass wir überall da, wo wir Emissionen produzieren, diese, soweit es geht, reduzieren können. Sei es am Boden, sei es, wie beliefern wir ein Flugzeug mit Strom am Boden?
Okay.
Kommt also der Strom, weil ein Flugzeug braucht am Boden auch Strom, damit das Flugzeug startbereit ist. Wo kommt dieser Strom her? Wird dieser Strom grün gewonnen? Oder kommt der aus einem Dieselaggregat? Oder kommt der aus einer Hilfsturbine am Flugzeug?
Und bei uns kommt er natürlich aus...
Wir gehen riesengroße Schritte, dass an den Zielen, auch an den Abflugstationen, wo wir sind, diese Geräte mit grünem Strom betriebene Geräte sind. Das ist zum Beispiel eine so eine Maßnahme, wo wir als TUI extrem viel machen können.
Ja.
Aber das klingt so gering. Also, weil ich stelle mir halt vor, wir sind halt jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute da hinten drin sitzen, ja. 180 oder so. Und wir schweben jetzt sehr, sehr hoch.
Ja.
Wird hier nicht der größte Teil CO2 ausgestoßen?
Absolut. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da ist die TUI natürlich auch eine extreme Vorreiterin aufgrund dessen, dass unser Flugzeug heute bis auf den allerletzten Platz, inklusive dir hier, ausgewucht ist.
Ja, ich sitze auf so einem Notsitz im Cockpit. Genau. Ja.
Also die Frage ist ja immer, wenn das Flugzeug ja fliegt,
ja,
verbrennt es dabei Treibstoff und das stößt CO2 oder dieser Treibstoff wird bei der Verbrennung in CO2 umgewandelt.
Ja.
Der Ausstoß, wenn ich den pro Kopf berechne, verbessert sich natürlich extrem, wenn der Flieger so gut es geht, ist ausgelastet.
Klar,
und das ist steuerbar.
Ja. Okay.
Und das machen wir bei der TUI sehr, sehr gut.
Also das heißt, wir hauen unsere Flugzeuge voll, damit wir möglichst wenig Maschinen brauchen, um möglichst viele Leute in den Urlaub zu bringen.
Genau. Ein riesiger Schritt vorwärts ist natürlich, dass man auf die aktuellste, neueste Generation von Flugzeugen und Triebwerken zurückgreifen kann.
Okay.
Und da ist gerade der sogenannte Bottleneck.
Okay, also da ist schwierig.
Und da gab es Schwierigkeiten, die uns quasi auf diesem Weg dahin, diese Ziele auch bis 2030 schnell genug und auch...
Es gibt Lieferschwierigkeiten.
Es gibt einfach Lieferschwierigkeiten. Aber wir sehen natürlich, dass ein modernes Flugzeug eklatant geringere Kerosinverbräuche hat.
Ist ja eigentlich wie beim Auto.
Ich würde sogar behaupten, dass es hier größere Fortschritte gemacht hat als beim Auto. Also gefühlt, das ist natürlich jetzt eine rein subjektive Wahrnehmung, aber... Wenn ich als Autofahrer in den letzten 20 Jahren, ich sehe da relativ geringe Verbrauchsunterschiede in den Autos. Hier können wir bei dem Gerät der neuesten Generation richtig deutliche Unterschiede
sehen. Hast du da Prozentzahlen oder irgendwie so Beispiele?
Die neueste Generation von Flugzeugen, die es auf der 737 Mittelstrecke gibt, kann mit bis zu 14% Spritverbrauchsreduzierung trumpfen.
Okay.
Und das merken wir hier ganz deutlich.
Ja, klar.
Das ist wirklich, das ändert auch unser mentales Bild hier vorne. Wenn wir auf die Tankverbrauchsanzeige schauen, denn was wir hier vorn schon als allererstes morgens machen, bevor wir überhaupt das Flugzeug gesehen haben, ist ja, wie viel Mengen Treibstoff nehmen wir morgens mit auf das Flugzeug? Und da können wir ganz viel tun. Und wir versuchen natürlich nur so viel Sprit mitzunehmen, wie wir auch wirklich brauchen.
Weil je schwerer ein Flugzeug, desto mehr CO2-Stöße aus.
Absolut korrekt.
Aber wenn wir bei Sprit sind, wir fliegen hier mit handelsüblichen Kerosin.
Handelsüblich.
Das, was man so kriegt.
Das, was man, genau.
Das ist ein fossiler Brennstoff.
Das ist
jetzt nicht so das Ding, Kerosin, was mein Herz
überschreitet. Ist leider auch ein Prozess aus der Ölraffinerie. Es ist, genau, aus der Quelle bis zum Flugzeug in seiner Herstellung auch mit Energieaufwand betrieben.
Okay.
Aber auch da gibt es Prozesse, die gesteuert werden können.
Okay.
Und wir hier vorne in der Arbeit als Pilotinnen und Piloten haben genau eine Möglichkeit, das ist hier vorne dieser Schubhebel. Und wenn ich den nach vorne schiebe, läuft da sehr viel Treibstoff durch, der verbrannt wird. Wenn ich den nach hinten ziehe, recht wenig.
So eine
aber
Art Gaspedal.
Es ist halt ein Gasbrenner, genau. Und wir müssen aber trotzdem, es gibt physikalische Geschwindigkeiten, die wir erreichen müssen.
Damit
wir fliegen können. Klar. Beziehungsweise, was uns natürlich ja auch großartig helfen kann, ist, wenn die Zusammensetzung der Treibstoffe sich verändern kann. Mhm. Im Rahmen dessen, was heutzutage chemisch und auch dann später physikalisch möglich ist. Und da gibt es sehr viel Fortschritte.
Ja.
Da gibt es zum Glück auch großen Druck, der gemacht wird von politischer Seite. Der ist auch notwendig. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen so das Spagat, dass diese Erneuerung natürlich auch mit anderen Kosten verbunden ist. Und es muss natürlich ja unterm Strich für alle auch funktionieren können. Also es darf ja, natürlich darf Reisen, wenn es denn klimaschädlich ist, nicht zu günstig sein, denn die Schäden müssen sich irgendwie darstellen.
Ja.
Und trotzdem muss es ja die Möglichkeit geben, wir wollen ja alle gern reisen. Und wir wollen,
das ist ein bisschen schwierig. Ne?
Das ist eine wichtige Fragestellung. Und ich glaube auch nicht, dass das Problem daran zu lösen sei, den Endkonsumentinnen da das schlechte Gewissen zu machen. Ich glaube, die Industrie ist hier in der Aufgabe ganz klar drin, die Fortschritte machen zu können.
Also auch wir.
Genau.
Ja.
Und das tun wir tatsächlich auch und das können wir auch sehen.
Es belegt sich gerade im Cockpit. Das ist total spannend.
Es ist tatsächlich der spannende Moment, denn jetzt ist der Treibstoff in einem der Tanks leer geworden.
Ah, okay.
Das und das hat uns jetzt das Flugzeug kurz angezeigt. Und wir stellen dann an diesem Punkt die Pumpen, die den die den Treibstoff aus diesem Tank herauspumpen und in den Triebwerken zur Verfügung stellen, dann nach der Zeit ab.
Ich wollte eigentlich was ganz anderes fragen, aber jetzt frage ich mich gerade nochmal mit Tank. Ist da eigentlich heute SAF, also Sustainable Aviation Fuel, was so ein bisschen als die nachhaltige Alternative gefeiert wird? Haben wir da heute was im Tank?
Das sollte heute so sein.
Das heißt, wir haben einmal neue Flugzeugtypen?
Ja.
Da warten wir so ein bisschen. Dann haben wir, womit fliegen wir? SAF, vielleicht kommt da hoffentlich noch irgendwas anderes.
Ja.
Und dann haben wir diese vielen kleinen Dinge, die wir gerade schon selber machen. Wie kommt der Strom, wenn wir am Boden sind? Wie fahren wir, glaube ich, auch über den Flughafen? Also pesen wir da lang wie die Irren oder fahren wir langsamer? Hast du noch irgendwie was?
Du hast es, glaube ich, vorhin selbst schon angesprochen, Gewicht im Flugzeug zum Beispiel.
Ah ja?
Wir schauen uns zum Beispiel an, das haben alle von uns schon mal in der Fahrschule gehört, dass ein Auto auch dann weniger Kraftstoff verbraucht, wenn das Auto nicht schwerer ist als nötig. Und auch hier ein Flugzeug transportiert regelmäßig Sachen, die wir uns einfach hinterfragt haben, ist das denn notwendig, das so zu tun?
Okay, also, was haben wir denn so
zum Beispiel hat ein Flugzeug Frischwasser die ganze Zeit an Bord, weil wir für den Kaffee, für den Tee, yeah, für das zum Händewaschen Frischwasser
brauchen. Ja, klar.
Wir haben uns die Mengen geschaut. Brauchen wir auf jeden Flug die gleichen Mengen? Können wir das steuern? Können wir da Prozesse schauen? Gibt es Sachen, die eingebaut sind, die leichter gemacht werden? Können Sitze leichter gebaut werden? Kann man vielleicht auch schauen, dass wir generell weniger Fracht transportieren?
Ja.
Dass wir wirklich sagen, auch hauptsächlich, und ich glaube, da können wir auch das meiste mitmachen, auch technologieoffen zu sein. Ja. Wie können wir unsere Flüge planen mit moderner Software, die sich dann natürlich mit den aktuellsten Wetterinformationen, die auch tatsächlich klimaoptimalste Flugroute aussuchen kann.
Wir reden jetzt vor allen Dingen, bis jetzt haben wir geredet über CO2-Ausstoß. Das kann man relativ leicht messen. Und dann gibt es ja nochmal so dieses CO2-Äquivalent. Alles, was sonst noch so passiert. Das ist auch ein Riesenthema.
Ja.
Da sind wir auch dran.
Riesengroß sogar. Und ist mir ja auch sogar eine ganz große Herzensangelegenheit. Denn diese sogenannten Nicht-CO2-Emissionen.
Was ist das zum Beispiel?
Nicht-CO2-Emissionen sind all diejenigen, die nicht im direkten Verbrauch, Verbrennen von Treibstoff entstehen, sondern zum Beispiel die ähnliche Treibhausgaswirkung haben wie CO2.
Ja.
Und das bedeutet für uns ganz konkret zum Beispiel Kondensstreifen, die derzeit in der Forschung als ein sehr großer Faktor im Klimawandel stehen. Denn diese Kondensstreifen stehen laut heutigem Stand der Forschung im Verdacht Wärmerückstrahlung, die quasi von der Erde zurückreflektiert werden soll ins All.
Also diesen Treibhausgas-Effekt.
Und dann als Treibhausgas so zu wirken.
Genau. Also eigentlich, das sind ja, von unten sieht das immer so aus, als wären das so kleine Wölkchen.
Genau.
Das ist
eigentlich Wasserdampf. Das hat man lange auch nur als Wasserdampf abgetan.
Ja.
Und war sich gar nicht darüber bewusst, dass dieser tatsächlich mit der Wärmeenergie, die quasi eigentlich ja den Erdball wieder verlassen soll, ins Weltall zurückstrahlen soll, interferiert, also quasi in Zusammenwirkung
steht. Da kommt das nicht hoch. Also die Wärme soll
die Wärme kann das, genau. Wir haben ja das Problem, dass wir zu viel Wärme produzieren oder zu viel Wärme bei uns im Boden dieser Erde haben. Und da ist gerade der Verdacht sehr nah. Und das haben auch die PhysikerInnen bestätigt, dass da ein Effekt besteht. Das ist nur ein Teil von Nicht-CO2-Emissionen.
Aber es sind nicht alle Kondensstreifen. Nein. Es sind nur die sich wahrscheinlich ausbreiten.
Es sind die langlebig sind, genau. Es sind die lang am Himmel zu sehen sind und die auch zu gewissen Uhrzeiten existieren. Das sind diese Faktoren, die alle dazu beitragen. Denn diese Wärmerückstrahlung ist natürlich am größten, nachdem die Sonne den Tag aufgewärmt hat. Das heißt, dass diese Kondensstreifen tatsächlich erst gegen Nachmittag, Abend und vor allem auch nachts ihre größte Wirkung haben.
Und was kann man da machen? Also weil Abgase kommt hier ja raus, dann kann man nichts gegen tun.
Zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man vermeidet diese Gebiete.
Es gibt Gebiete, in denen in denen sich eher langlebige Kondensstreifen bilden.
Ja.
Da fliegen wir drumherum.
Das versuchen wir, genau.
Okay.
Und das Ganze ist natürlich koordiniert über die Flugsicherung. Und da wird ein großer Batzen der Arbeit, die noch vor uns liegt, wird natürlich auch auf diese Kolleginnen und Kollegen zukommen. Wir bewegen uns quasi weg. Das finde ich den spannendsten Punkt von dem kostenoptimierten Flugplan, der einfach nur schaut, wie können wir den geringsten Kostentreiber des Fluges, das ist nun mal einfach auch der Treibstoff, so weit minimieren, was natürlich auch der Umwelt hilft.
Ja.
Das ist natürlich der nette Effekt davon. Wie können wir denn jetzt aber noch weitergehen und diesen nächsten Schritt zum Klimaoptimierung vorgehen, wo wir wissen, hier können wir mit dem minimalsten Effekt auf die Natur diesen Flug durchführen.
Das heißt, früher ging es nur um Geld und jetzt geht es um Geld und aber auch um Klima.
Genau, jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir diese Effekte und jetzt liegt es an uns, das zu tun.
Also auch wenn es kompliziert ist, würde ich sagen, macht mir das schon mal so ein bisschen Mut.
Mir auch extrem. Ich glaube auch, dass das unser größter Hebel sein wird, tatsächlich als Airline arbeiten zu können.
Ja.
Denn eine andere Möglichkeit, Kondensstreifen zu vermeiden, zu verringern, leider nicht ganz auszuschließen, das ist nämlich der Punkt, wäre zum Beispiel auch die Art des Treibstoffs zu verändern. Und da kommt Sustainable Aviation Fuel, SAF, mit ins Spiel. Denn es konnte tatsächlich gezeigt werden, dass SAF Kondensstreifen deutlich reduzieren kann. Aber SAF ist halt heutzutage noch sehr, sehr, sehr energieintensiv.
Herzustellen. Das heißt,
die Herstellung ist halt noch nicht klimaneutral. Also je mehr SAF wir haben wollen, und wir wollen sehr gerne SAF haben, müssen wir natürlich auch schauen, wie kann das energieeffizient, vor allem auch mit grüner Energie, kostengünstig hergestellt werden, um das Ganze auch weiter darstellbar zu machen.
Aber okay, es macht mir das schon Mut, muss ich sagen, weil ich finde, ein Leben ohne Fliegen oder eine Welt ohne Flugzeuge, also es ist ja auch viel, klar, die Frage, also ich persönlich muss mir die Frage nicht stellen, muss ich dreimal im Jahr irgendwie nach Mallorca fliegen? Aber trotzdem, wenn ich mir das überlege, klar, für mich kann ich diese Entscheidung treffen, nee, brauche ich nicht, aber so eine Welt komplett ohne Fliegen stelle ich mir auch ärmer vor, weil wäre ja schon fremde Leute, fremde Kulturen kennenlernen, ist das schon auch wichtig. Und gerade, sind wir noch an einem Punkt, da erzeugen wir CO2. Was sagst du denn jetzt zur Kompensation?
Wir sehen, dass es das gibt und wir sehen den Handlungsspielraum, den wir als Airline haben. Und das ist natürlich, wohin investieren wir jetzt unser Geld und unsere Mühe?
Ja.
Und wir sehen den deutlich größeren Effekt in neuer Triebwerksgeneration. Und wenn wir sehen, dass wir unsere Bemühungen doch tatsächlich anstrengen können, weniger CO2 auszustoßen, brauchen wir uns dann ja auch eigentlich erstmal weniger darum zu kümmern, wie wir das umtauschen können, sondern wir würden wirklich gerne diesen Fokus dahin setzen, neue Triebwerksgenerationen, die deutlich weniger Treibstoff verbrauchen, die dadurch auch deutlich weniger CO2 produzieren.
Und das muss man kaufen.
Und das muss man kaufen.
Was mich auch noch interessiert, du bist einer unserer Piloten, der total viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Zum Thema Contour, also Kondensstreifen. Und du bist mir auch schon in diversen anderen Foren empfohlen, wenn es zum Thema Nachhaltigkeit geht. Es liegt dir am Herzen. Trotzdem bist du Pilot. Also du fliegst super viel durch die Gegend. Was macht denn das mit dir?
Das arbeitet in mir, tatsächlich. Okay. Und ich möchte gerne, dass, wenn mir die Frage der nächsten Generation in 10 oder 20 Jahren gestellt wird, was hast du eigentlich gemacht, um diese Krise abzuwenden, möchte ich gerne fundierte Antwort geben können. Natürlich, Safety geht immer an allererste Stelle. Sicherheit muss immer gewährleistet sein. Ja. Aber zu schauen, ist es dann zum Beispiel sinnvoll, das Fahrwerk ein kleines bisschen später auszufahren?
Ja.
Weil das Fahrwerk ausfahren bedeutet Lärm, bedeutet aber auch Widerstand in der Luft.
Ja.
Und das sind Prozesse, die wir anfassen können.
Ja.
Wir können unsere Verfahren beim Fliegen des Flugzeugs soweit anschauen, sagen, wie kann ich wirklich jeden Tropfen Sprit sparen?
Ich habe ganz viel gesammelt für, ich arbeite ja an der Kundinnenantwort. Also vielen Dank, du hast mir da sehr viel Input gegeben. Ich lasse dich jetzt auch mal zurück zum piependen Flugzeug und wünsche dir noch einen guten Weiterflug. Gut, dass ich mitfliegen darf.
Danke.
Und wenn wir bei der TUI über Emissionen sprechen, dann geht's nicht nur um über 120 Flugzeuge, sondern auch um über 400 Hotels und 17 Kreuzfahrtschiffe. Über Flugzeuge, da haben wir ja gerade schon gesprochen. Und unsere Hotels, die verursachen heute auch weniger Emissionen als 2019, nämlich 17% weniger. Bis 2040 sollen es sogar 46% weniger sein. Es gibt noch einen Geschäftsbereich, auch da werden Emissionen gesenkt, aber es bleibt ein Elefant im Raum. Kreuzfahrtschiffe. Sie werden heftig kritisiert von KlimaschützerInnen und innig geliebt von sehr vielen, sehr begeisterten KundInnen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die verschiedenen Seiten, also die Kreuzfahrtbegeisterten und die Umweltschützenden, gar nicht so richtig miteinander sprechen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal und ich habe mich verabredet mit Lucienne Damm. Lucienne ist seit 10 Jahren Nachhaltigkeitsmanagerin bei der TUI Cruises. Das heißt, sie kennt jeden Schornstein auf den TUI-Schiffen und weiß ziemlich genau, was hinter den Kulissen passiert, wenn es darum geht, Kreuzfahrtschiffen nachhaltiger zu gestalten. Hey Lucienne, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Rebecca, danke, dass ich hier sein darf.
Und hier, das ist jetzt kein schönes Kreuzfahrtschiff mit Meerblick, sondern ein Meetingraum in der TUI-Zentrale in Hannover.
Ja.
Der sieht aus, wie so ein Meetingraum halt aussieht, aber vor der Tür, da hängt eine CO2-Ampel und die zeigt, wie frisch die Luft hier drin ist. Und vielleicht noch ganz kurz zu meinen eigenen Kreuzfahrterfahrungen. Ich habe vor 15 Jahren mal in den USA gewohnt und da mal eine Kreuzfahrt gemacht. Ich erinnere mich an schöne Inseln und den ganz, ganz schwarzen Rauch, der aus dem Schornstein kam. Und ich glaube, die CO2-Ampel vor unserer Tür, die wäre da vielleicht explodiert.
Aber nicht wegen dem schwarzen Rauch.
Nicht?
Nein, der schwarze Rauch, das ist das am Ende, was wir auf den Feinstaub, den Ruß und so zurück, auch auf das Schwefel im Abgas zurückführen. Aber CO2 grundsätzlich ist ja quasi durchsichtig, also nicht sichtbar. Dementsprechend wäre das vermutlich trotzdem auch ausgeschlagen, weil natürlich auch CO2 aus dem Schornstein kommt.
Zum Stichwort, da kommt CO2 hinten raus. Also Kreuzfahrten, die stehen immer mal wieder für ihre Umweltauswirkungen in der Kritik. Und ich kenne dich persönlich als jemanden, dir liegt die Umwelt am Herzen. Und ich frage mich jetzt gerade vor dem Hintergrund dieser Kritik, die deine Schiffe immer wieder bekommen, was motiviert dich denn zum Arbeiten?
Die Herausforderung oder die Challenge muss ja sein, wie kriegen wir diese Reisen, die so beliebt sind und die grundsätzlich auch viele Vorteile haben. Sie verbauen zum Beispiel nicht die Küsten mit Betonburgen. Ja, sie haben ihre eigene Abfall- und Abwasserreinigung, besser als in so manch anderem Land vielleicht, wo die Hotels irgendwo gebaut werden und das nicht sichergestellt werden kann. Also es gibt durchaus viele Vorteile. Aber beim Klimaschutz, da muss die Schifffahrt und damit auch die Kreuzschifffahrt natürlich einiges noch tun, um im Grunde klimafreundlich zu werden.
Wir fragen uns ja in diesem Podcast so ein bisschen, ob wir da dran sind oder wie wir da dran sind. Und wenn wir das Feld mal von vorne aufrollen, bei den Kreuzfahrtschiffen, die sind ja vor allen Dingen für Emissionen und Schadstoffe, die ausgestoßen werden, in der Kritik. Und die variieren ja je nachdem, was in den Tank kommt.
Jein. Also das, was oben rauskommt, wird durch viele Faktoren beeinflusst. Mhm. Unter anderem natürlich auch die Art des Treibstoffes. Fossil, das ist das, was momentan hauptsächlich genutzt wird, könnte natürlich auch ein alternativer grüner Kraftstoff sein. Aber dann vor allem auch, wie operiere ich dieses Schiff? Mhm. Ja? Wie designe ich im Grunde die Strecken? Mit welchen Geschwindigkeit, mit welcher Motorenauslastung, wie viel Strecke muss gemacht werden? Aber auch, wie energieeffizient habe ich das Schiff überhaupt ausgestattet? Also wie effizient läuft die Klimaanlage oder halt alle die anderen technischen Installationen an Bord? Und da gibt es Riesenhebel im Grunde, auch die Menge an Emissionen, die oben rauskommen aus dem Schornstein, zu beeinflussen. Und das tun wir alles. Das gucken wir uns alles an. Wir gucken uns Fuel an, also die Treibstoffe gucken wir uns an. Wir gucken uns die Energieeffizienz an. Wir gucken uns die Routen, die Fahrweisen, auch der Kapitäne gucken wir uns an.
Also man kann einfach langsamer fahren?
Ja. Genau. Das ist so ein bisschen, ich habe mal vor 15 Jahren bei einer Umweltorganisation gearbeitet und da haben wir im Grunde Spritspartrainings für Autofahrer angeboten und haben die Leute überzeugt, dass wenn sie so auf ein paar Regeln achten, sie ihren Treibstoffverbrauch um 15-20% reduzieren können. Und das gilt im Grunde auch für das Fahren eines Kreuzfahrtschiffes, für die Kapitäne.
Aber der größte Baustein oder das, was man verändern kann, um eben die Emissionen zu senken, das sind die Kraftstoffe, oder?
Am Ende ist das im Grunde für den ganzen Verkehrsbereich, Mobilitätsbereich, wir brauchen die Kraftstoffe der Zukunft. Mhm. Und das sind Kraftstoffe, die im Grunde ja in dem Sinne schon erneuerbar sind oder halt aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Ne? Ob das die synthetischen oder E-Fuels werden sie auch genannt. Es gibt auch Biokraftstoffe, Biodiesel und so. Und auf die müssen wir setzen. Das ist am Ende der größte Hebel. Absolut.
Momentan, da setzt ihr aber vor allen Dingen noch auf Schweröl, richtig? Und das ist nämlich extrem günstig, aber auch extrem giftig.
Also erste Frage. Wir setzen nicht hauptsächlich auf Schweröl. Okay. Wir haben 6 Schiffe momentan, die auf Schweröl fahren. Wir haben 7 Schiffe, die ausschließlich MGO fahren, also Marinediesel. Ja. Schweröl grundsätzlich ist verboten von der Internationalen Maritimen Organisation. Das heißt, ich darf Schweröl nur nutzen, wenn ich es im Grunde an Bord soweit entschwefle im Abgasprozess, dass es vergleichbar ist mit Marinediesel. Und genau, und das tun wir auf den Schiffen, wo wir das, wo wir noch Schweröl einsetzen. Auf den anderen Schiffen, wie gesagt, Marinediesel, also niedrig schwefeligen Treibstoff. Grundsätzlich, wenn wir über das Thema Klimaschutz sprechen, sind das alles fossile Kraftstoffe, die haben mehr oder weniger alle die gleiche CO2-Emissionsfaktor, also Emissionsbilanz. Dementsprechend die, so ein bisschen dieses Schweröl versus Marinediesel. Das bringt uns irgendwann nicht mehr weiter, wenn wir beim Klimaschutz vorankommen wollen. Da brauchen wir die Investitionen in Antriebe, die diese emissionsfreundlichen oder emissionsarmen Kraftstoffe nutzen wollen. Und da rein müssen wir investieren und das tun wir. Da sind wir dran.
Das heißt, so ein bisschen eine Debatte von gestern und die Debatte von heute ist eher so, in was investieren wir in die Zukunft?
Ja.
Was steht denn da so? Da fliegt ja ganz viel rum. LNG, E-LNG, Methanol.
Absolut, das sind absolut Stichworte, mit denen ich arbeiten kann. Also, wir sagen grundsätzlich, es wird nicht die eine Lösung geben. Okay. Wir werden nicht ein Kraftstoff für alle Schiffe unserer TUI-Kreuzfahrtflotten nutzen können. Das wird auch grundsätzlich in der Schifffahrt so sein. Das hat was mit Einsatzgebieten, Fahrtgebieten, wo werden welche Kraftstoffe besser zur Verfügung stehen, wo nicht. Die Kraftstoffe brauchen alle unterschiedliche Infrastrukturen, haben alle unterschiedliche Betankungsvorgänge. Das heißt, ich werde zum Beispiel in Patagonien unten, ja, wenn wir dann von Ushuaia in die Antarktis starten, da werde ich auf kurz oder lange Sicht kein Flüssiggas haben. Ja? Ja. Da werde ich vermutlich zum Beispiel für unsere Expeditionsschiffe auf Biokraftstoffe nutzen. Die kann ich gut transportieren, die kann ich unten gut lagern und die kann ich gut nutzen. Flüssiggas zum Beispiel wird etwas, was vor allem im Nordeuropa und im Mittelmeerraum, da sehen wir, da kommt die Infrastruktur gerade, da werden die Flüssiggas-Hubs aufgebaut, da gibt es Regelungen für die Betankung mit flüssigen Kraftstoffen sozusagen. All das muss ich immer gucken. Wo gibt es welche Infrastruktur, wo gibt es die gesetzlichen Vorgaben, die mir auch erlauben, diese Kraftstoffe überhaupt zu nutzen? Hochkomplexes Feld, das mache ich auch alles nicht alleine, das kann ich gar nicht für mich beanspruchen. Da arbeitet ein großes Team aus verschiedenen Abteilungen zusammen, um genau zu gucken und auch zu schauen in der Zukunft, wo wird welcher Kraftstoff für uns am besten zur Verfügung stehen.
So. Das klingt so ein bisschen wie so ein Puzzle.
Ja, wir sagen mal Blumenstrauß.
Ein Blumenstrauß klingt schön.
Ein Blumenstrauß an Lösung. Ein Blumenstrauß an Lösung. Und du hast gerade ein paar Blumen im Grunde benannt. Mhm. Also ich höre jetzt auf mit der Blumenanalogie. Aber es wird Methanol sein in Form von grünem Methanol, was dann zum Beispiel biologisch oder synthetisch hergestellt werden kann. Es wird Flüssiggas sein. Am Anfang noch viel fossiles LNG. Da werden wir darauf achten, dass es eben nicht aus Fracking kommt. Das ist das, was wir schon mal verbessern können. Wie gesagt, grundsätzlich fossiles LNG für uns eine Brückentechnologie. Das Tolle aber an diesen Motoren, die wir jetzt nutzen, zum Beispiel bei der Mein Schiff Relax, die jetzt im April getauft wird, oder auch der Mein Schiff Flow, da können wir diese E-Fuels nutzen. Ohne technische Anpassung, direkt rein, entweder Beimischung oder zu 100%. Das ist dann möglich. Das sind sogenannte Future-Proof-Motoren. Die sind für die Zukunft jetzt schon nutzbar.
Man wartet quasi nur darauf, dass überall diese Future-Fuels zur Verfügung stehen.
Ja, also warten klingt sehr passiv. Wir tun schon ein bisschen mehr. Wir reden mit vielen Produzenten schon, machen da schon erste Prognosen. Wo könnten wir was wo dann einkaufen, zu welchen Preisen? Also wir arbeiten schon sehr stark daran, dass wir auch de facto dieses Fuel dann auch nutzen können.
Und selbst wenn man dann da die Treibstoffe der Zukunft im Tank hat, man fährt ja immer noch eigentlich eine Stadt über die Meere. Sowas wie Klimaneutralität. Ein Hotel. Stimmt, es gibt da zum Beispiel kein Rathaus, was es in jeder Stadt gibt.
Und keine Kirche.
Und keine Kirche. Hm? Aber man fährt ja trotzdem noch einfach ein sehr, sehr großes Schiff über die Meere. Und Klimaneutralität, also wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann müssen wir auch sagen, irgendwann müssen wir klimaneutral sein.
Das ist richtig. Ja, das ist das hehre Ziel. Ja, im Grunde diese Vision, dieses Ziel, 2050 klimaneutral zu sein, Wie wir genau das schaffen, heute haben wir 2025, ja, 2025, wie wir die nächsten 25 Jahre genau, was wir in welchem Jahr machen, das kann ich noch nicht genau sagen. Das Wichtige ist ganz zentral, jetzt die kurz- und mittelfristigen Ziele, Maßnahmenpläne, die müssen stehen und das langfristige Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das ist im Grunde die Aufgabe jetzt, die wir als TUI Cruises im Grunde machen müssen. Ganz wichtig, und ich glaube auch, das ist das, was man als Unternehmen gut steuern kann, was so die nächsten 5 bis 10 Jahre wirklich ansteht. Das haben wir zum Beispiel ja mit unserem Science-Based Target Commitment gemacht, also die wissenschaftsbasierten Klimaziele, die wir uns gesetzt haben bis 2030. Und dafür haben wir ja schon eine ganz detaillierte Carbon Roadmap, also eine CO2-Reduktionsfahrplan, kann man ihn auch nennen auf Deutsch, aufgesetzt, wo wir im Grunde von Jahr zu Jahr projiziert haben, welche CO2-Reduktion müssen wir erreichen, mit welchen technischen operativen Maßnahmen und dann darunter gesetzt, mit welchen finanziellen Investments. Das ist im Grunde, ehrlich gesagt, unser Fahrplan gerade. Das arbeiten wir ab. Bisher sind wir im Plan, da sind wir dran. Wir machen das bisher wirklich sehr, sehr konsequent und da haben wir dann schon mal mit 2030, wenn wir das dann auch weiterhin so fortsetzen, ein wahnsinnig gutes Zwischenergebnis.
Für alle, die jetzt zuhören und sich denken so, vielleicht würde ich das auch mal ausprobieren und mit meinem CO2-Messgerät an Bord kommen oder einfach nur so an Bord kommen und eine gute Zeit haben. Wie kann ich denn als Kunde oder als Kundin sehen, wenn ich eine Kreuzfahrt buche, ob die Veranstalter was für Nachhaltigkeit tun?
Also grundsätzlich ist natürlich ein guter Indikator, wenn ich mir ein Schiff aussuche oder auch eine Firma, wie alt ist die Flotte? Also natürlich grundsätzlich sagt man schon, die jüngeren Schiffe sind natürlich, ist ja wie beim Auto, jetzt bin ich wieder beim Autovergleich, mag ich eigentlich gar nicht, weil ein Auto transportiert nur von A nach B. Mhm. Ne, wie gesagt, wir sind ein schwimmendes Hotel, ist ein bisschen mehr Leistung drauf. Aber natürlich ist sowas, wie alt ist das Schiff? Ja, die neueren Schiffe sind natürlich energieeffizienter, sparsamer, haben modernere Technologien an Bord. Ich kann mir aber am Ende auch die Mühe machen, natürlich mal auf der Webseite nachzuschauen, was wird da, gibt es einen Fahrplan zur Dekarbonisierung? Also gibt es CO2-Maßnahmen? Wie offen wird darüber gesprochen? Mhm. Natürlich gibt es auch immer wieder die Gefahr von Greenwashing bei sowas, aber man kann schon natürlich grundsätzlich sehen, hat jemand das Thema verstanden, hat er da was gemacht? Das ist schon ein ganz guter Hinweis. Und dann kann ich natürlich auch mal in den Nachhaltigkeitsbericht nachgucken und kann mir den Treibstoffmix anschauen und schon mal auch gucken, ne? Ist da schon ein bisschen Biofuel oder sonst was dabei? Also,
das ist dann für die Fortgeschrittenen.
Das ist für die Fortgeschrittenen.
Für die fortgeschrittenen Nachhaltigkeitskunden und Kundinnen von uns.
Ansonsten noch einen kleinen Tipp kann man natürlich auch erstmal, wenn man sagt, oh, Kreuzfahrt will ich mich so mal rantasten. Natürlich zum Beispiel losfahren von einem deutschen Hafen. Ja, dann habe ich nicht den Flug zum Schiff, der fällt dann schon mal raus.
Stimmt, der ist immer noch eine große Belastung, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen.
Fliegen, 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 ne? Das ist halt, das ist da. Und damit kann ich natürlich grundsätzlich meinen Urlaub, geht ja genauso für normaler Hotelurlaub, ich kann auf eine Mittelmeerinsel fliegen, ich kann aber auch von einem deutschen Hafen starten und 4-5 Tage mal an Bord gehen und mir das anschauen.
Okay, Lucien, ich danke dir für deine Zeit.
Gerne, sehr gerne.
Jetzt bin ich wieder im Studio und ich muss sagen, im Cockpit mitzufliegen, das war wirklich ziemlich cool. Aber ich will natürlich nicht vergessen, Katja zu antworten. Dann hören wir doch erstmal in die Nachricht nochmal rein.
Hallo TUI, jetzt mal ehrlich. Wie könnt ihr ruhigen Gewissens eigentlich noch Flugreisen anbieten? Warum tut ihr das uns und unseren Nachkommen an? Denn alles, was ihr da angeblich an Reduktionen umsetzt, ist doch nur Augenwischerei. Das Fliegen kann gar nicht umweltfreundlicher werden. Ihr solltet also auch Abstand davon nehmen und nicht Tausende dazu animieren, um die Welt zu fliegen. Liebe Grüße, Katja.
Danke für deine Nachricht, Katja. Ich verstehe dich total. Aber es gibt doch echte Fortschritte. Verglichen mit 2019 hat die TUI die CO2-Emissionen ihrer Airline letztes Jahr um 7% verringert. Bei Kreuzfahrten waren es über 10% und bei den Hotels sogar 17%. Richtig gut ist mein Gewissen aber erst, wenn wir bei Null sind. Aber bis dahin gilt, da sind wir dran. Liebe Grüße, Rebecca.
Da sind wir dran. Oder ein TUI-Podcast über Nachhaltigkeit und die Zukunft des Reisens. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir gerne an rebecca@tui.com. Rebecca mit CC. Falls ihr mehr über Nachhaltigkeit bei der TUI erfahren möchtet, klickt auf tuigroup.com/Nachhaltigkeit. Dieser Podcast wird produziert von Bose Park Productions. Host und Redaktion Rebecca Gehrig mit Unterstützung von Magnus Hüttenbehrendt und Christian Rapp. Ein besonderer Dank geht an das Kommunikations- und das Nachhaltigkeitsteam der TUI Group. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.